Stationen also auf dem Weg mit Jesus, Teil 7 oder so ähnlich. Auf jeden Fall ist meine eigentliche Botschaft heute Morgen natürliches oder übernatürliches Christentum. Wisst ihr, es gibt viel zu viele Christen, die sich mit einem natürlichen Christentum ohne allzu viele übernatürliche Elemente zufrieden geben. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir wollen, dass der Herr in unserem Leben wirkt und wir nehmen uns da Jesus als Beispiel. Sag mal jemand Amen. Wir werden wohl keinen Wundergottesdienst, keinen Wunderdienst haben wie er. Das wäre übertrieben, das zu behaupten. Aber auch wir sollen Gebetserhörungen haben, die in unserer Strada was bewegen, die in unserem Leben, in unserer Umgebung definitiv was bewegen und die Ketten sprengen. Amen. Okay, und wir sind heute beim Petrus. Petrus ist unser Beispiel. Wir erinnern uns, in Lukas Kapitel 5 hat Jesus hat Petrus Jesus näher kennengelernt. Petrus hat gesehen, wie Gott eingreift im Gottesdienst, in seiner Familie, als er die Schwiegermutter geheiratet hat. Immerhin ist ja schon mal ganz prima, so, es war wunderbar. Aber dann plötzlich hat Petrus ein persönliches Erlebnis mit Jesus. Es ist eine Sache, ob du ein Erlebnis Gottes von einem anderen siehst, dazuschaust, oder ob du ein eigenes hast. Stimmt es oder stimmt es?
Ja.
Definitiv. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich was erlebe, ist mir das, hat es größere Auswirkungen bei mir, als wenn jemand anderes das erlebt und ich schaue zu. Okay, und jetzt ist es also so, dass Petrus fischt. Nicht in der Nacht wie normal, sondern am Tag. Und Jesus hat ihn aufgefordert, rauszufahren in die Tiefe, sein Netz da und dort auszuwerfen und er wird fangen. Petrus wollte eigentlich nicht, aber er hat es dann doch getan. Und wir erinnern uns, er hat einen gewaltigen Fischzug getan. Die Netze sind sogar gerissen, weil so viele Fische in diesem Schleppnetz drinnen waren. Phänomenal. Als Petrus das sieht und feststellt, dass es nicht mit rechten oder es vielleicht nicht mit unrechten Dingen zugeht, ihr wisst schon, was ich meine, er hat sich gedacht, Mensch, das ist jetzt nicht natürlich, was da passiert. Kriegt er plötzlich eine Offenbarung vom Gott, dass das hier tatsächlich der Sohn Gottes ist, der bei ihm im Boot steht, dass Jesus tatsächlich der Messias ist. Und dann fällt er vor Jesus nieder und sagt, Herr, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, ihr erinnert euch. Und Jesus sagt zu ihm, Petrus, du hast jetzt lang genug Fische gefischt, jetzt tust du den Menschen fischen. Und er kann ja auch gar nicht anders, denn das Netz ist zerrissen. Also Gott benutzt durchaus auch unangenehme Umstände, um Petrus in die richtige Richtung zu führen. Er zwingt ihn ein wenig, so wie ein Reiter mit Sporen das Pferd zwingt. Diesen Fleischberg, der sich nicht bewegt, es sei denn, du bewegst ihn dazu. Viele Christen sind ein bisschen so ähnlich wie Petrus, noch ein bisschen im Fleisch, sodass Gott immer wieder mal die Sporen benutzt. Okay, aber der Zeitpunkt kommt, und den studieren wir jetzt heute, wo Gott keine zwingenden Umstände mehr benutzen muss, um dich in seine Richtung zu bewegen, sondern wo du das freiwillig und von selber tust. Das ist ein Reifestadium, ein neues Reifestadium. Die meisten Christen, und wir müssen uns da selber hinterfragen, kommen aus dem Stadium nicht raus, ja, dass Gott sie nicht mit einer gewissen Gewalt in die richtige Richtung schiebt. Ist leider so. Ist aber nicht das Beste und ist nicht der höchste Reifegrad, der zur Verfügung steht. Petrus hat ihn erreicht später. Petrus wurde dann gesandt, oder ging dann, nachdem Jesus nur mit ihm geredet hat und nicht nachdem er ihm nochmal das Netz zerrissen hat. Er geht jetzt mit Jesus, wir wissen das, und er hält sich für den Größten, wie die anderen Jünger auch, und er wird dann ziemlich ernüchtert. Ihr wisst schon, er verleugnet ihn dreimal, also Petrus verleugnet Jesus dreimal. Die anderen Jünger, die verleugnen ihn überhaupt nicht, die laufen gleich davon, die haben doch nicht einmal die Gelegenheit, ihn zu verleugnen. Petrus ist immerhin zusammen mit Johannes, Jesus nachgegangen in den Hof des Richters und hat da zugeschaut und zugehört. Die anderen, die haben nicht mal das gemacht, die haben... sind gleich woanders hin. Wo die waren, weiß kein Mensch, ja. Und wenn wir im Himmel mal darauf zu sprechen kommen werden wollen, werden die Beteiligten damals sich um eine Antwort wahrscheinlich rumdrücken, werden wahrscheinlich sagen, ach, pff, lass uns über was anderes reden. Es ist auf jeden Fall eine Zeit der großen Krise. Schon wenn Jesus die Apostel nicht ausgenommen hat aus Zeiten der Krise, notwendigen Krise, das Kreuz jetzt, ich spreche vom Kreuz und von der Auferstehung, dass die Apostel nicht verstanden haben, dann kann es gut sein, dass auch bei uns immer wieder mal Situationen auftreten, die wir nicht so ganz einordnen können, die uns auf jeden Fall nicht schmecken. In anderen Worten, richtig radikale Krisen können auftauchen. So wie bei den Jüngern, die gedacht haben, ein natürliches Reich bricht jetzt an, und dann war es doch nichts mit natürlichem Reich, denn Jesus hängt am Kreuz und ist tot. Da waren sie dann in der großen Krise, bis Jesus ihnen auferstanden ist und ihnen klargemacht hat, dass es ein geistliches Reich gibt. Und ihr wisst, er ist ihnen dann 40 Tage lang erschienen. Und jetzt lasst uns mal aufschlagen zum Johannes 21. Das ist das letzte Kapitel im Johannesevangelium. Und da ist jetzt Folgendes. Also wir erinnern uns, Petrus ist Jesus begegnet. Jesus hat Petrus aufgetragen, folge mir nach, du sollst Menschen fischen. Dann sind aber einige Dinge passiert, die Petrus sehr ernüchtert haben. Die Kreuzigung und diese Sachen. Und dann ist ja Jesus nicht wieder auferstanden und bei ihnen geblieben, sondern er ist ihnen nur ab und zu erschienen und dann ist er in den Himmel gegangen. So, sie standen jetzt also ein wenig allein da. Petrus hatte eine Aufgabe von Gott. Geh hin und tu Menschen fischen. Aber im Moment tut sich auf dieser Ebene überhaupt gar nichts. Also was macht Petrus, der ja weiß, man muss die Zeit irgendwie sinnvoll nutzen? Er sagt, ich gehe fischen. Sie sind nach Galiläa gegangen und dort sagt Petrus dann in Kapitel 21, Vers 3, ich gehe hin fischen. Also er tut jetzt nicht mehr Menschen fischen, wie er das gemacht hat unter Jesus, sondern er geht wieder normal fischen. Wohlgemerkt, es ist eine Zeit, in der Petrus mit seinem eigenen Versagen konfrontiert ist, mit der Tatsache, dass noch viel Schrott in seiner Seele rumschwimmt. Wisst ihr, alle Jünger haben sich für die Größten gehalten. Petrus hat es immer wieder artikuliert, ja. Wisst ihr, warum wir von den anderen Jüngern nicht viel wissen? Nathanael, was wissen wir über Nathanael? Lebäus. Das sind alles wunderbare Menschen, aber von denen wissen wir kaum was. Wisst ihr, warum? Weil die immer den Mund gehalten haben. Der Einzige, der den Mund immer aufgemacht hat, das war Petrus. Deswegen ist von ihm so viel überliefert. Ich habe festgestellt, diejenigen, die die Klappe aufmachen, die werden zum Schluss überliefert, ob sie jetzt was zu sagen haben oder nicht. Es war nicht so, dass Petrus mehr zu sagen hatte als die anderen. Oder dass er klüger oder besser war. Der war nur einfach gesprächiger. Na, und weil er eben so gesprächig war, deswegen hat sich so viel von ihm überliefert. Und jetzt hat er es. Ja, jetzt predigen wir über ihn und jetzt ist er selber schuld. Okay. Auf jeden Fall ist es eine Zeit der Ernüchterung. Er hat Jesus gerade verleugnet. Und alle diese Dinge. Jesus war nicht so ein Messias, wie er sich das vorgestellt hätte. Jesus hat nicht sich so verhalten, wie Petrus es gern gehabt hätte. Petrus hat festgestellt, Mensch, ich bin eigentlich jemand, der noch voller Schwierigkeiten ist. Schaut, in dem Moment, in dem er die Salbung erlebt hat, unter dem Dienst Jesu und auch in seinem eigenen Dienst, Petrus hatte ja auch einen Dienst, er wurde ja ausgesandt von Jesus schon, um Wunder zu tun. Und die sind ja auch passiert. Habt ihr das schon mal gelesen? Dass Jesus seine Jünger ausgesandt hat, erst die 12, dann 70 weitere. Die haben die Salbung Gottes erlebt. Wenn die Gottesdienst gemacht haben, hat die Erde gebebt. Die haben nicht nur gute Theologie gepredigt, sondern die haben auch noch Zeichen und Wunder in ihrem Kielwasser gehabt. Und schau, wenn du da stehst und die Salbung Gottes ist auf dir drauf und du legst den Menschen die Hände auf und die fallen zu Boden. Du holst Menschen aus dem Rollstuhl raus und die bleiben tatsächlich stehen. Die sagen nicht, nein, ich muss mich wieder setzen, sonst kriege ich meine Rente nicht mehr. Sondern die bleiben tatsächlich stehen und sagen, Mensch, ich gehe jetzt lieber wieder auf die Arbeit. Ja, ich bin jetzt wieder fit. In dem Moment kannst du schon mal vergessen, dass du ein sterblicher Mensch bist. Sei doch noch da. Wenn du Jesus mal so richtig dramatisch erlebst, dann kannst du schon, dann hältst du dich tatsächlich für einen Überflieger, für einen der manifesten Söhne Gottes. Ja? Die ganzen anderen, die Rabbis und so weiter, Menschen, was sind das für Pfeifenköpfe im Gegensatz zu uns? Wir haben Zeichen und Wunder und mächtige Taten. Und so hat Petrus natürlich auch gedacht. So würden wir wahrscheinlich alle denken. Und jetzt plötzlich ist Jesus weg, keine Salbung mehr da und Petrus, der gewaltige Salbungsmann, hat Jesus dreimal verleugnet. Also ihr merkt, da ist eine gewisse Ernüchterung da. Ich möchte, dass ihr das erkennt. Und diese Zeiten der Ernüchterung, die sind, die kann sein, dass der Herr uns nicht auch nicht erspart. Und ich sage euch mal, wir Menschen sind immer noch ziemliche Zweibeiner. Ich sage euch, bei manchen von uns muss nur die Richtige kommen, sich hinstellen und mit dem Hintern wackeln und schon haben sie Riesenprobleme. Wie David und Salomo seinerzeit. Ich habe von einem Evangelisten gehört, der wirklich erfolgreich war, der ist mit seinem Kreuz über der Schulter durch die Welt gezogen. Der hat 10 Jahre lang oder so ein Verhältnis mit seiner Sekretärin gehabt. Neben dem, dass er verheiratet war, bitte. Der hat also 2 Frauen gehabt und war gleichzeitig ein dynamischer Evangelist. Ich denke mal, hallo, kann ja wohl nicht wahr sein. Na, oder andere, wisst ihr, da muss nur eine E-Mail aus Nigeria im E-Mail-Postfach ankommen. Lieber Sir, geben Sie mir Ihre Bankdaten. und dann schicke ich ihnen 40 Millionen, die ich geklaut habe aus dem Staatshaushalt. Und die Leute kommen dann und rufen mich an und sagen, Pastor, das ist die Gelegenheit meines Lebens. Ich muss dem nur meine Bankdaten geben und der bringt das Geld dann an auf mein Konto. Und ich sage dir mal, wenn das Geld da ist, ist ja 40 Millionen. Ich meine, der will natürlich 5 Millionen wieder, aber die anderen 25, 35 Millionen kann ich behalten. Da gebe ich ruhig mal meinen Zehnten, da gebe ich endlich mal meinen Zehnten. 3,5 Millionen für die Gemeinde. Ja, ihr lacht, aber es gibt Menschen, die fallen auf so einen Schwachsinn rein. Ja, da musst du nur mit ein bisschen leicht für die im Geld winken. Kratz die Kohle zusammen, investiere sie in meinen Investmentfonds. Der gibt innerhalb von 3 Wochen 300% her. Natürlich musst du denn von Litauen nach Polen, nach Nigeria, nach Ungarn, in die Ukraine, in die Vereinigten Staaten überweisen. Aber es ist eine todsichere Angelegenheit. Und hinterher stellst du fest, oh nein, diese Schufte hatte ich reingelegt. Aber reingelegt hat er dich ja gar nicht. Nein, das ist ganz anders. Irgendwo in dieser Kette ist eine Bank pleite gegangen und da kann man ja nichts machen. Wisst ihr, das ist ja einfach, das muss ja passieren. Und der Typ mit den 40 Millionen, ach, dem ist die Polizei draufgekommen, so ein Schuft. Jetzt hockt in England im Knast. Und deine Kröten, die du auf deinem Konto gehabt hast, die sind auch alle weg, aber das sagst du niemandem. Versteht ihr, mit den Bankzugriffsdaten hat er natürlich dein Konto ausgeraubt. Aber das sagst du niemandem, weil sonst kommst du dir ja blöd vor. Bin schon wieder ganz gut in der Fahrt. Ich stell's fest. Also, wir stellen fest, Menschen sind durchaus schwach, okay? Und so hat Petrus auch seine Schwächen entdeckt. Naja, und jetzt ist er ernüchtert. Und in diesem Stadium der Ernüchterung und der Salbungsabwesenheit und der Jesusabwesenheit sagt er sich, ja, was mache ich? Ich gehe wieder hin fischen. Schaut, Fischen war seine natürliche Begabung. Fischen hat er geliebt. Die Fische, die reden nicht so viel. Fische riechen vielleicht ein wenig, aber Fische sind angenehm. Fische sind angenehmer als Menschen. Wisst ihr warum? Fische kreuzigen dich nicht. Schon gleich gar nicht die im See Genezareth. Haie und so weiter, das ist wieder ein anderes Thema, aber wir sind ja nicht im Ozean, wir sind im See Genezareth. Da gibt es 153 verschiedene Fischarten und das ist wunderbar. Mit denen verbringe ich meine Zeit, habe ich malerische Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge, wenn ich auf die Arbeit gehe, habe meine Ruhe, kehre wieder zurück zu dem, was ich kenne. Komme erstmal zurecht mit meiner Ernüchterung, mit meinen eigenen Grenzen, mit den Grenzen, die Jesus scheinbar uns jetzt gezogen hat. In dieser Phase der Ernüchterung geht er also wieder fischen. Und die Jünger, die anderen, die sagen, ja gut, wir haben auch nichts Besseres zu tun, ja. Wir gehen mit. Und dann passiert's. Die Männer, die einen Auftrag von Gott haben, Menschen zu fischen, fischen Fische erfolglos. Glaubst du, dass wenn Gott dir einen Auftrag gibt, Menschen zu fischen, dass du das dann kannst? Dass du da besser bist als solche, die keinen Ruf haben? Eigentlich schon, ne? Auch in Phasen der Ernüchterung heißt es nicht, dass Gott dich wieder losgemacht hat von deinen besonderen Begabungen, die er dir mal gegeben hat. Petrus fällt vielmehr aus einem übernatürlichen Christentum, nämlich dem Menschenfischen, zurück in ein natürliches Christentum, nämlich das Fischefischen. Ich muss es erklären. Wir sprechen ja über natürlichen oder übernatürlichen Glaubenswandel, über ein Leben im Glauben. Ein übernatürliches Leben ist, wenn du dich auf das Wort Gottes verlässt und erlebst, wie die Kraft von Gottes Wort freigesetzt wird in deinem Leben. Das geht aber nicht einfach so, das habt ihr schon gemerkt. Ich behaupte deswegen, es gibt 3 Stufen. Der Glaubenswandel hat 3 Stufen und du tust gut, dir das einzuprägen, denn das ist ganz, ganz wichtig und wird dir ein großes Verständnis eröffnen. Erstens ist es so, dass Gott dir natürliche Talente gegeben hat. Diese natürlichen Talente bringen einen natürlichen Glauben mit sich. Zum Beispiel hat die Barbara Streisand den natürlichen Glauben, gut singen zu können. Und dann fängt sie an zu singen und wisst ihr was, sie kann tatsächlich gut singen. Sie hat es einfach drauf. Es ist eine Gabe, die Gott ihr gegeben hat. Die kann sich hinstellen und kann singen und ist fantastisch. Ich habe neulich meine Gitarre geschnappt, habe jetzt nicht Barbara Streisand gesungen, das kann ich nicht, ja, sondern die alten Gospels, versteht ihr? We shall overcome und dieses ganze Zeug da, weil das ist einfach und eingängig, gemütvoll. Und ich habe mir gedacht, Mensch, da schaue ich mir jetzt mal die Joan Baez auf YouTube an. Kennt ihr das, Joan Baez von Anno Dampfmaschinen, also von uralt, ne? Und ich sitze also mit meiner Gitarre da, versteht ihr, und singe We Shall Overcome mit meiner rauen, brüchigen Blues-Stimme, versteht ihr? Super, bin also maßlos beeindruckt. und dann höre ich die Joan Baez auf YouTube, wie die das singt, bei Woodstock oder was immer das jetzt war. Und ich stehe da und singt und trällert und ich habe gedacht, mir geht das Herz auf. Versteht ihr, das war was total anderes, das war eine total andere Dimension. So werde ich nie singen. Ich hab festgestellt, ja, das ist eine Dimension, die da mitschwingt. Die hast du nicht einfach so. Das ist dir von Gott gegeben. Und ich behaupte jetzt, dass auch du Fähigkeiten und Gaben hast, die dir Gott gegeben hat. Und Gott möchte, dass du die benutzen tust. Das ist, wo du wirken sollst. Und ich sage es nochmal für diejenigen, die das vielleicht noch nicht wissen. Die erste Person in der Bibel, von der es heißt, dass Gott sie erfüllt hat mit seinem Geist, war kein Priester, war kein Prophet, war kein König, war ein Handwerker. 2. Mose Kapitel 35. Ich habe Oholiab mit meinem Geist des Herrn erfüllt, mit dem Geist der Weisheit, dass er bestimmte handwerkliche Dinge tun kann. Also sag nicht, dass auf deinen natürlichen Gaben kein Segen oder keine Salbung ruht. Natürlich, das sind Teile von Gott, die er in dich hineindeponiert hat und jetzt durch dich fließen lässt. So, die erste Glaubensaktivitätsstufe ist, find deine Talente und entwickel die. Bei Petrus war es Fischen, das war seine Welt, das konnte, das hat ihm gefallen. Er konnte das Glockennetz, weißt du, das hat eine Form wie eine Glocke mit Bleigewichten unten dran. Das konnte der zusammenfalten, konnte es hinauswerfen auf den See, dass er sich im richtigen Moment wie eine Glocke entfaltet hat und alle Bleigewichte unten dran zur gleichen Zeit auf dem See aufgeklatscht sind und das Netz dann untergegangen ist, den Fang umschlossen hat. Er hat gezogen und zack, hat er ein Netz voll gehabt. Das hat ihm Spaß gemacht, das hat er gekonnt, das hat ihm gefallen, versteht ihr? Das war wunderbar. Und dahin kehrt er jetzt zurück. Das ist die erste Stufe. Da ist nichts verkehrt damit. Und ich sage euch mal, bei den allermeisten Menschen ist es wahrscheinlich so, dass Gott sie nie über dieses Maß hinaus beruft. Sondern du wirst Zeit deines Lebens damit beschäftigt sein, diese Gaben, die Gott dir gegeben hat, zu entwickeln oder mit Geld zu verdienen. So hat Gott sich das gedacht. Ja, und wenn du also Begabungen hast, dann ist es überhaupt nichts Verkehrtes, damit ordentlich was zu verdienen. Das ist völlig in Ordnung, das hat der Herr für dich so vorbereitet. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, lass uns das mal ein bisschen geistlicher jetzt, mal die geistliche Ebene betrachten. Der zweite Glaubensschritt ist der, dass du das Wort Gottes gepredigt bekommst. Mit seinen Verhaltensregeln, die es entfaltet, mit dem Gebot der Liebe, mit diesen Dingen. Du hörst also das gepredigte Wort und dann tust du das gepredigte Wort. Das, was du hörst, das entzündet jetzt, finde ich, vielleicht nicht das große Glaubensfeuerwerk, das Offenbarungsfeuerwerk. Du hörst zum Beispiel, du sollst mit einer Freundin nicht pennen, sondern du sollst sie erst heiraten. Freundin ist natürlich clever, wenn sie drauf besteht vorher, denn sie kriegt die Kinder, nicht du. Okay, du sagst also, ja gut, okay, soll ich nicht machen? Okay, mache ich also nicht. Heirate. Und sehen wir gut. Du hörst also das gepredigte Wort Gottes, sollst verantwortungsbewusst mit deinem Geld umgehen, also tust du das auch. Gibst nicht mehr, als du hast, gibst 10%, haust 10% auf dem Kopf an Vergnügungen und den Rest, den benutzt du zum Leben. Und den Rest, 10% sparst du natürlich. Ja, und du erkennst andere Verhaltensregeln, das Jesus an den Tag gelegt, oder die Verhalten, das Jesus an den Tag gelegt hat, und jetzt machst du Jesus nach. Wenn du das tust, dann bist du gut unterwegs. Das nennt man dann Glaubensgehorsam. Das ist das Hören und das Tun des gepredigten Wortes. In der Apostelgeschichte Kapitel 6 in Vers 7, da lesen wir, dass das Wort Gottes wuchs, die Apostel haben es gepredigt, die Zahl der Jünger mehrte sich sehr und heißt weiter, eine große Menge der Priester, die im Tempel gedient haben, die Jesus wahrscheinlich auch ab und zu gepredigt haben, predigen haben, hören noch. Eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Hört ihr das? Wurde dem Glauben gehorsam. An anderer Stelle ist auch die Rede vom Glaubensgehorsam. Du hörst, was gepredigt, es leuchtet dir ein, du erkennst, ja, der Prediger verbiegt die Bibel nicht, sondern es steht wirklich da, ich kann es nachvollziehen, es findet Resonanz in meinem Herzen und dann tust du das. Das ist die zweite Stufe. Du bist dann ziemlich gut unterwegs. Du entfaltest einmal deine natürlichen Tätigkeiten, die ja geistliche Dimension haben, ich habe es gerade erwähnt. Und du bist gehorsam dem Wort Gottes, wenn es dir gepredigt wird, dann bist du schon mal auf der Ebene, auf der wahrscheinlich 90% der Menschen ihr Christenleben leben werden. Aber dann gibt es noch eine Dimension. Und es kann gut sein, dass der Herr dich in so einer bestimmten Situation anspricht. Nämlich wie bei Petrus seiner Zeit, zu dem er gesagt hat, lass deine Netze, du bist jetzt Menschenfischer. In dem Moment, in dem Jesus zu dir sagt, komm und folge mir nach, ich mache dich zu einem Menschenfischer, hast du ein spezielles, persönliches, individuelles Wort für dich empfangen. Du hast ein direktes Reden von Gott gehört und jetzt hast du die Verpflichtung, dieses Reden zu kultivieren und zu tun, dem gehorsam zu sein. Schau, wenn du jetzt in dieser Situation wieder zurückkehrst zum Natürlichen, zu deinen natürlichen Begabungen, kann sein, dass du in denen keinen Erfolg mehr hast. Du bist jetzt von Gott ausgesondert worden, auf einer anderen Ebene zu agieren. Du hast ein individuelles Wort von Gott bekommen, du magst meinen Menschenfischer, dann kannst du das jetzt, da liegt jetzt der Segen für dich. Die natürlichen Begabungen, die du hast, sind nicht aufgehoben worden, aber sie werden dir keinen Segen mehr bringen. In anderen Worten, ja, du kannst wieder zurückgehen und fischen, aber du wirst nichts mehr fangen. Und genau diese Situation, die haben wir jetzt. Natürlich war es richtig für die Apostel, was Sinnvolles mit ihrer Zeit zu tun. Natürlich war es richtig, dass sie wieder hingegangen sind und geangelt haben, beziehungsweise nicht geangelt, sondern gefischt. Und beim Angeln tust du eine Angel ranhalten und fängst den Fisch individuell. Das ist eine Einzelevangelisation. Aber ein Menschenfischer, meine Damen und Herren, ist jemand, der ein Netz benutzt. Das heißt, der fängt viele auf einmal. Wenn also Leute mal zu dir kommen und sagen, Massenevangelisationen sind vom Teufel, dann sagst du, das, was du gerade sagst, ist vom Teufel. Massenevangelisation ist vom Herrn. Petrus hat an Pfingsten Massen evangelisiert. Außerdem hat Jesus von ihm gesagt, ihr sollt Menschen fischen und nicht Menschen angeln. Komm, folge mir nach, ich mache dich zu einem Menschenangler. Hat er nicht gemacht, ne? Okay, und jetzt ist es so, dass Petrus wieder fischt, aber er fängt nichts. Und jetzt ist es so, dass jemand am Ufer ruft und fragt, habt ihr was gefangen? Und Petrus sagt, nein. Logisch. Und dann sagt die Person, werft das Netz mal da und dort aus und ihr werdet fangen. Und das machen die und sie fangen tatsächlich was. Und dann stellen sie fest, es war der Herr. Und am Ufer sind Petrus und Jesus zusammen, sie frühstücken miteinander. Und Jesus nimmt dann Petrus an der Hand so quasi und geht mit ihm spazieren und sagt zu ihm, Petrus, liebst du mich mehr als diese? Mehr als diese meint er das Boot, die Fische, die Netze, den See, seine vertraute Umgebung, seine friedlichen Freunde unter Wasser, seine friedlichen Freunde über Wasser. Liebst du die mehr als mich? Und Petrus sagt, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus fragt ihn dreimal. Petrus hat ihn dreimal verleugnet. Jetzt gibt ihm Jesus dreimal die Gelegenheit zu bestätigen, dass er Jesus liebt. Ich sage euch mal, als Petrus gesagt hat, Herr, ich liebe dich tatsächlich, hat er das natürlich gemeint. Aber er war sich trotzdem nicht ganz drüber im Klaren, was da alles auf ihn zukommt. Denn Fische sind friedlich, Menschen nicht. Kein Fisch hat jemals jemanden gekreuzigt. Petrus ist einen Kreuzigungstod gestorben. Als Petrus zu Jesus gesagt hat, Herr, ich liebe dich, hat Jesus ihm gleichzeitig gesagt, Petrus, es wird nicht leicht für dich werden. Du gehst wieder hin und tust Menschen fischen, aber wenn du alt bist, also er hat ihm ein langes Leben verheißen, wenn du alt bist, dann würde ich deine Liebe zu mir alles kosten. Denn zum Schluss deines Lebens würde ich jemanden nehmen und dorthin führen, wo du nicht hingehen willst. In anderen Worten, auf dem Richtplatz. Petrus, deine Liebe zu mir würde ich auf dem Richtplatz bringen. Ist es okay mit dir? Liebst du mich so sehr, dass du bereit bist, dorthin zu gehen? Das ist eine Aufforderung, alles, 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 alles für Jesus hinzugeben. Man kann nicht sagen, dass es Jesus dem Petrus hier leicht macht oder überhaupt einem leicht macht. Seid ihr noch da? Wir müssen bedenken, dass wenn der Herr uns eine Aufgabe gibt, dann kann es gut sein, dass Menschen uns verfolgen, so wie das mit Petrus gemacht haben. Aber dass es einen überwältigenden Zahltag gibt, an dem sich alles auszahlt. Du musst dich also, wenn du dich auf einen wahren Glaubenswandel einlässt, Der dritte Schritt, ihr habt es ja jetzt zur Kenntnis genommen, ist ein individuelles Reden Gottes für dich. Aber dieses Reden wird dich alles kosten. Du kannst deine natürlichen Talente nicht mehr kultivieren, es sei denn, der Herr gibt dir die Zeit. Es sei denn, der Herr lässt dich das tun, das gibt's auch. Bei Paulus war es ab und zu so, als er in eine neue Gegend gegangen ist, hat er zunächst als Zeltmacher gearbeitet. Und es hat funktioniert. Er hat wieder Zelte gebaut, die hat er verkauft, davon hat er gelebt. Bis seine Predigten so viel Anklang fanden, dass er wieder Opfer einsammeln konnte und es nicht komisch war. Weil wisst ihr, kaum ist eine Predigt vorbei, du hast zum ersten Mal eine Predigt gehört von jemandem oder überhaupt das erste Mal eine christliche Botschaft gehört und das nächste ist, ein Eimer geht rum und der Prediger will bezahlt werden. Ist übertrieben, ja. Zunächst mal muss das umsonst sein, sag mal jemand Amen. Und diejenigen von uns, die ein bisschen weiter sind, die wissen, dass ohne Geld nichts läuft, ja, die finanzieren diejenigen, die kein Geld haben oder nichts geben wollen oder zu unreif sind. Seid ihr noch da? Also an einer gewissen Gruppe bleibt es immer hängen. Und das sind du und ich. Ja, damit müssen wir einfach leben. Ist halt so. Macht aber nichts. Es ist in Ordnung. Denn ich weiß, dass der Zahltag kommt. Schau, jemand, der ein individuelles Reden vom Herrn hört, den wird dieses individuelle Reden alles kosten. Du musst alles aufgeben und alles auf den Altar bringen. Viele Menschen sind dazu nicht bereit. Deswegen spart sich der Herr nämlich, zu denen überhaupt zu reden diesbezüglich. Ihnen in diese dritte Lebensphase, in diese dritte Glaubensphase hineinzuführen. Die meisten sind völlig zufrieden damit, ein natürliches, gesegnetes Leben, Berufsleben zu haben und ein gesegnetes Gemeindeleben zu haben. Die allerwenigsten wollen tatsächlich Jesus alles hingeben und sind dann bereit, so ein individuelles Reden von Jesus zu hören. Jesus hat Petrus dreimal gefragt. Nicht, weil er Petrus prüfen wollte. Na du Schlingel, liebst du mich wirklich? Ja. Versteht ihr, er hat nicht nachgebohrt. Es war nicht fies oder komisch, sondern was Jesus da gemacht hat. Sondern er wollte nur ganz, ganz sicher gehen, dass Petrus weiß, auf was er sich einlässt. Petrus, hör zu, wenn du jetzt sagst, du liebst mich. Und du willst tatsächlich dieses individuelle Reden wieder aufgreifen, das heißt wieder Menschenfischer werden. Ich werde dir eine gewaltige Salbung geben. Du wirst einer der erfolgreichsten Menschenfischer aller Zeiten werden. Aber es wird dich alles kosten. Willst du das? Ist das okay mit dir? Und Petrus sagt zum dritten Mal, ja, ich liebe dich. Und wir wissen, dass Petrus in Rom gekreuzigt wurde und er hat sich nicht würdig gehalten, so zu sterben wie sein Herr, haben sie ihn halt auf den Kopf gestellt und haben ihn kopfüber gekreuzigt. Es ist keine schöne Art zu sterben. Aber er hat Gott auf die Art und Weise verherrlicht. Er hat Jesus nicht mehr verleugnet, sondern er hat Jesus bekannt bis zum bitteren Ende. Das ist ein großer Triumph. Wisst ihr, wir sehen immer das Versagen und es ist ja okay, das mal zu beleuchten. Aber wir müssen auch sehen, dass da hinterher ein riesengroßer Triumph war. Dass viele Jahre später, nach einem erfüllten Leben als Menschenfischer, der Mann Gott verherrlicht hat, indem er Jesus eben nicht verleugnet hat, als es ganz, ganz schwer war und ganz, ganz leicht war, Jesus zu verleugnen. Wisst ihr? Alles, was Petrus hätte machen müssen, ist Weihrauch nehmen und vor dem Altar des Kaisers verbrennen. Kein Problem. Und er hätte weiterleben können. Hat aber nicht gemacht. Okay, wir halten es also nochmal fest. Drei Stufen gibt es im Glaubenswandel. Einmal die natürliche Talententwicklung, zweitens der Glaubensgehorsam, das Hören und Tun des gepredigten Wortes. Das erwartet der Herr von jedem Christen. Aber dann gibt es noch die Phase, und da musst du dich bereit dazu erklären. Das heißt, du musst nicht vollkommen sein. Du kannst ruhig ein Verleugner von Jesus sein. Du kannst ruhig eine fleischliche Person sein. Das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist dann vielmehr, dass du Ja sagst, wenn der Herr zu dir spricht. Schon mein individuelles Reden vom Herrn war, du sollst ein Prediger werden. Und ich habe Ja dazu gesagt. Wir haben jahrelang nicht allzu viel verdient, meine Frau und ich. Ja? Genau genommen bestimmt, wenn ich das mal zusammenzähle, 20 Jahre lang haben wir nicht allzu viel verdient, bis wir dann in einen normalen Bereich und in einen guten Bereich vorgestoßen sind. Aber wisst ihr was? Also ich muss vielleicht Folgendes noch dazu sagen. Ich bin jetzt schon fertig, okay? Ich bin gleich fertig. Als ich 1992 hier Einladungen bekommen habe, nach Schweinfurt zu kommen, nachdem ich ja schon in den 80er Jahren hier gepredigt habe, meine Frau und ich sind aus Amerika wieder zurückgekommen und wir haben Einladungen bekommen hierher. Zu dem Zeitpunkt habe ich bei UPS gearbeitet, bei dem Paketzusteller. Da kannst du, die schinden dich zwar ohne Ende, aber du kannst da ganz gut verdienen. Und normalerweise musst du 2 Jahre in der Firma bleiben, bis du aufsteigst, also zum Supervisor und dann zum Niederlassungsleiter wirst. Und jetzt haben die aber tatsächlich einen Supervisor und dann auch Niederlassungsleiter gesucht, die Firma UPS. Und es war gerade so, dass ich dabei war zu entscheiden, ob wir hierher ziehen, um eine Gemeinde zu machen, oder ob ich Niederlassungsleiter bei UPS werde. Und Leute, ich kann euch sagen, die verdienen 10.000, 12.000 Mark seiner Zeit im Monat. Okay, das heißt also, du wirst dadurch nicht ärmer, dadurch, dass du für die Firma arbeitest in diesen Kapazitäten. Wenn du allerdings eine neue Gemeinde gründest, dann bist du auf Sozialhilfeniveau, versteht ihr? Ein bisschen drüber. Das wussten wir seinerzeit. Und gerade in dem Moment, als wir uns entschlossen hatten, oder als wir uns dabei waren zu entschließen, wir gründen hier eine Gemeinde, das wird super, ach, das wird spitzenmäßig gut, Halleluja. Und kamen die an bei UPS und haben gemeint, ja, wollen jetzt mal mit. Und haben mir da also ein Angebot hingeknallt, das ich nur so mit den Ohren geschlagen habe. Ja, die hätten mein Gehalt da ohne weiteres verdoppelt, verstehst du? Plötzlich, also Hungertuch nagende Bibelschüler und du verdienst plötzlich 8.000 Mark im Monat. Das ist ziemlich viel. Na, ich habe also auf die Zahlen geschaut, habe geschluckt und habe dann auf die Gemeinde geschaut und habe mich daran erinnert, dass ich nicht dazu berufen bin, Pakete zuzustellen oder Leuten zuzuschauen, wie die Pakete zustellen, sondern dass ich dazu berufen bin, das Evangelium von Jesus von Nazareth zu predigen. Werde ich das machen? Das war quasi die Frage vom Herrn damals an mich. Liebst du mich mehr als diese Pakete? Und naja, ihr könnt euch denken, wie ich mich entschieden habe. Ich habe seit damals kein Paket mehr zugestellt, außer für Nachbarn. Na, und ja, es war richtig. So die ersten 10 Jahre war es definitiv recht interessant. Wir haben in einem Haus gewohnt, Baujahr 1960, furchtbar isoliert. Wir hatten eine Stromrechnung, wo wir nicht wussten, warum die so hoch ist. Jetzt im Nachhinein denken wir uns, wahrscheinlich hat der Nachbar unseren Strom und auch unser Stromnetz benutzt. Als nämlich mal bei uns der Strom ausfiel, hatte der auch keinen mehr. Und als wir dann in unser neues Haus gezogen sind, war plötzlich die Stromrechnung nur noch ungefähr 70% oder so. Das ist komisch. Wenn du bei uns damals im alten Haus raufgegangen bist in den ersten Stock und das Licht angemacht hast, ist der Fernsehempfang ausgefallen. Und solche Sachen. Und wir hatten jetzt da nicht unbedingt das Geld, ja, da einen Fernsehtechniker zu beauftragen. Es war eine interessante Zeit, sagen wir es mal so. Aber wir haben trotzdem nicht gehungert, sondern es war gut. Es war eine super Zeit. Wir haben viel Spaß gehabt. Und wenn nicht mit anderen Leuten, dann mit uns, preis dem Herrn. Und mittlerweile schnauft sich's leichter. Puh, Mann, bin ich froh. Aber also da gibt es jetzt noch viel drüber zu sagen, ja. Aber ich denke, ich mache jetzt hier mal Schluss, weil sonst nehme ich zu viel Zeit von der Pause weg. Ihr habt jetzt nur noch 10 Minuten. Mal bis hierher, ich zwinge mich jetzt hier zu stoppen. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen.